Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu den Zwischentönen begrüßt sie heute Tanja Runow und bei mir ist eine Soziologin zu Gast, die seit vielen Jahren gesellschaftliche und politische Debatten anstößt. Sie ist seit einigen Jahren dabei zu untersuchen, wovon die Menschen in Deutschland träumen, wovor sie sich fürchten. Sie hat in die Schulen geschaut und in die Geldbeutel, Begriffe wie Bildungsarmut geprägt, Bücher geschrieben. Das Neueste mit dem Titel Zeitenwende ist gerade vor ein paar Wochen erschienen, das Nächste schon wieder in Arbeit. Ihr berufliches Zuhause ist seit 2007 das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB, dessen Präsidentin sie auch ist. Herzlich willkommen, Jutta Almendinger.
Danke, dass ich da sein darf.
Frau Almendinger, Sie haben aus Ihren Forschungsergebnissen oft auch ganz konkrete Empfehlungen abgeleitet. Einführung der 32-Stunden-Woche, Schulpflicht bis 16 Uhr, Abschaffung der Hausaufgaben und so weiter. Was war bislang der größte Aufreger Ihrer Karriere? Welche Forderungen hat die Gemüter am meisten erregt?
Eine Forderung, die ich nie aufgestellt habe.
Nämlich?
Nämlich die Forderung, die Hausaufgaben abzuschaffen. Das war ja so nie formuliert, was ich gefordert habe und mir gewünscht habe, empfohlen habe der Politik, war die Hausaufgaben nicht mehr zu Hause zu machen, sondern in der Schule machen zu können, sodass Lehrerinnen und Lehrer, auch Kinder, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen können, die nicht das Elternhaus haben, welches das entsprechend tun kann. Das heißt, ich wollte lediglich die Hausaufgaben in der Schule als Schulaufgaben erledigt sehen, aber auf gar keinen Fall empfehlen, nicht mehr das selbstständige Erarbeiten, Nacharbeiten, Vorarbeiten des Stoffes.
Okay, dann haben wir das schon mal klargestellt, gleich zu Anfang. Und diesen Gegenwind auszuhalten, das gehört aber andererseits zu Ihrem Geschäft.
Nun, ich habe damit das erste Mal so etwas wie eine Ohnmacht empfunden, muss ich schon sagen, weil das war das Einzige, was auf der ersten Seite der Bild-Zeitung gelandet ist, obgleich es überhaupt gar keine empirische Basis hatte. Man hat aus einem Buch was entnommen und es vollständig sinnentleert dargestellt. Es gab dann nicht die Möglichkeit, die Zeitung zu bewegen, das in der richtigen Form abzudrucken. Ich glaube, ich habe dadurch auch gelernt, mich ein bisschen ordentlicher noch auszudrücken, sodass ich Sätze so kontextuiere, dass man sie weniger aus dem Zusammenhang schneiden kann.
Und es gibt natürlich so eine gewisse Gefahr, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die jeden betreffen, wo jeder mitreden kann, wie eben Bildungspolitik, wie Arbeitsmarkt. Da hat man schnell ganz viele Experten wahrscheinlich.
Sicher, das ist aber nur eine der Gefahren. Die andere Gefahr, die liegt darin, dass wenn man vor großen öffentlichen Foren spricht, und das mache ich ja häufig, dass ich immer merke, dass wissenschaftliche Ergebnisse dann den Menschen näher zu bringen sind, wenn ich es mit einem persönlichen Beispiel hinterlege. Da hatte ich mich ja auch entschlossen, tatsächlich ein biografisches Buch zu schreiben bei diesen Schulaufgaben. Das ist mein Sohn eindeutig erkennbar und seine Freunde und wie sie über die Zeit länger. Das fesselt die Menschen, aber gleichermaßen lenkt es davon ab, dass das nicht Einzelschicksale sind, sondern dass es tatsächlich Massenphänomene sind. Das heißt, wie erzählt man, wie bringt man Statistiken rüber und muss man tatsächlich so individualisieren, wie ich es jetzt über die Zeit mache, weil ich gelernt habe, dass die Aufmerksamkeit und die Empfangsbereitschaft meiner Zuhörerinnen und Zuhörer höher ist. Das ist die zweite große Gefahr. Und die dritte große Gefahr liegt darin, dass man ja oft doch auch dann von unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen an die Wissenschaft die Erwartung hat, dass sie selbst Politik macht. Das war nie mein Verständnis. Mein Verständnis war immer, dass ich politisch relevant forsche und dass ich die Ergebnisse der Forschung zur Politik bringe und auch natürlich zu den Menschen, die mir dazu verholfen haben, überhaupt diese Ergebnisse zu erreichen, aber dass ich nie Wissenschaft verstehe als Politikersatz.
Wenn man jetzt bedenkt, dass Sozialstrukturanalyse eigentlich ihr großes Thema ist und es eigentlich um die Entlarvung von struktureller Ungleichheit in der Gesellschaft geht und die Faktoren, wodurch das begünstigt wird und was man dagegen tun kann, dann hat man das Gefühl, sie haben noch ziemlich viel zu tun, wenn man so auf die aktuellen Zahlen schaut. Die Verteilung der Vermögen in Deutschland, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Lohnunterschiede, die Rentenunterschiede zwischen Männern und Frauen. Also da wird ihnen die Arbeit nicht so schnell ausgehen.
Nein, die Arbeit wird mir nicht ausgehen, wobei meine Arbeit ja nicht darin besteht, rein deskriptiv nachzuzeichnen, wie sich die Vermögensschere weiter öffnet, wie wir es immer noch dabei belassen, den Gender Wage Gap jedes Jahr zu betrauern, obwohl eine Trivialisierung meines Erachtens der tatsächlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind.
Die eigentlich Warum? Worin bestehen?
Bei dem Gender Wage Gap besteht die Trivialisierung. Oder Verharmlosung, sollte ich sagen, schlichtweg daran, dass wir hier über einen Stundenlohn reden. Und wir reden nicht über ein Monatseinkommen, wir reden nicht über ein Jahreseinkommen, ein Lebenseinkommen oder geballt und zusammengefasst über die Rente. Das sind die Unterschiede wesentlich größer. Trivialisierend zum Zweiten, weil wir eine Annahme im Hinterkopf haben, dass eigentlich das dann auf Null geht, dieser Gender Wage Gap, wenn Frauen das Männerleben angenommen haben. Oder wie man etwas flapsiger sagen kann, wenn wir alle Frauen zu Männern gemacht haben, indem wir so viel wegkontrollieren an Erwerbserfahrung, an Arbeitszeit, an dann nicht mehr frauentypischen Berufen, dass wir eigentlich jetzt die männliche Biografie, das männliche Arbeiten als Norm auferlegen, ohne dass wir von Männern erwarten, dass sie sich ein bisschen weiter hin zu einer Biografie von Frauen bewegen. Das ist also sowohl trivialisierend, was die tatsächlichen Unterschiede betrifft, als auch fast schon arrogant, was die dahinterliegende Annahme betrifft, wie Geschlechtergerechtigkeit zu erzielen ist, nämlich durch eine einseitige Anpassung des einen an den anderen Lebensverlauf.
Und das Gegenmodell wäre, dass sich Männer zum Beispiel mehr in der Familienarbeit engagieren, in der Pflege auch von Angehörigen, aber auch eher frauentypische Berufe übernehmen.
Nun, wir wissen, wie dieser Gender Wage Gap zustande kommt. Wir wissen auch, wie diese unterschiedlichen Jahres- oder Lebenseinkommen und damit die Rente zustande kommt. Das ist der Faktorenbündel, der daraus besteht, dass erstens die Arbeitszeiten von Frauen wesentlich niedriger sind als die Arbeitszeiten von Männern. Wir haben nach wie vor gerade mal 8% von Männern, die in Teilzeit arbeiten. Die Unterbrechungen von Frauen sind länger. Wir haben immer erst 2 bis 3 Monate, die Väter Elternzeit nehmen, obgleich es gute Vorbilder mittlerweile gibt, dass es auch ganz anders geht. Wir haben eine Tarifierung von hauptsächlich von Frauen ausgeübten Berufen, die sich noch an der Zeit orientieren, wo diese Tätigkeiten ohne Geld hinterlegt wurden, weil es die Tätigkeiten waren, die Frauen freiwillig und selbstverständlich im Haushalt erledigten. Daraus leitet sich das ab, das kann man historisch auch sehr schön zeigen. Wir haben vollkommen auch unterschiedliche Bezahlungssysteme für die gleiche Arbeit, die Frauen verrichten, ob sie im öffentlichen oder im privaten Sektor sind. Riesige Spannen, beispielsweise bei Erzieherinnen. Das ist sozusagen dieser Erwerbstätigkeitskomplex. Und wir haben eine vollkommen unfaire Verteilung der Sorge für Eltern, der Sorge für Kinder, aber auch des gesellschaftlichen ehrenamtlichen Engagements, welches bei Frauen höher ist.
Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie lange Sie schon die Abschaffung des Ehegattensplittings fordern. Ich habe jetzt gar nicht den allerersten Artikel gefunden. Ich habe letztens einen von vor 12 Jahren in der Hand gehabt. Da kann man sich natürlich nach all der Zeit auch fragen, ist das nicht alles total für die Katz, was ich hier rausfinde und publiziere? Es tut sich einfach nichts.
Nein, also erstens ist es für die Katz, dagegen hilft mir mein ja wirklich optimistisches und zukunfts- und fortschrittsorientiertes Wesen sehr. Zweitens sehe ich schon, dass es Bausteine gibt hin zu einer geschlechtergerechteren Welt. Dies ist mir nicht schnell genug, aber Kulturen brauchen auch Zeit. Wir sehen, dass wenn wir zu schnell sind, wir erstens die entsprechenden Vorbereitungen gar nicht getätigt haben. Dafür findet man viele Beispiele. Und zweitens, dass es schwer ist, Menschen auch mitzunehmen. Das sieht man gerade bei jetzt Gegenbewegungen, die sich in der AfD manifestieren. Aber ich habe nicht den Anspruch an mich, auch wenn das für viele enttäuschend sein möchte, dass man was sagt aus der Wissenschaft und das dann umgesetzt wird ohne den Diskurs dazwischen. Der Diskurs dazwischen, der könnte intensiver sein und er könnte zielgerichteter sein, dahingehend, dass man ordentlich eine Frage durchdiskutiert und dann tatsächlich zu einer Antwort findet, die dann man auch umsetzt. Und es ist diese Unentschlossenheit, ein Thema mal zum Ende zu bringen, die mich stört.
Aber es hätte Sie null gereizt, selbst in die Politik zu gehen. Sie hatten diverse Angebote. Sie waren im Gespräch als Bildungssenatorin in Berlin, als Bundesbildungsministerin, Bundespräsidentenkandidatin.
Ich habe viele Angebote bekommen. Dafür bin ich auch außerordentlich dankbar. Ich habe das auch für mich nie vollkommen ausgeschlossen, in die Politik zu gehen. Diese Angebote, die waren ja auch mehr oder weniger konkret. Zum Beispiel jetzt diese Frage der Bildungssenatorin, die stellte man mir nie. Das habe ich aus der Presse erfahren. Angebote auf der Bundesebene gab es. Da bin ich dann eine Person, die ungerne Dinge macht, wo ich im Vorfeld den Eindruck habe, ich kann nichts wuppen. Also bei der Politik ist es was anderes als bei der Wissenschaft. Bei der Politik, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich wirklich diesen Impetus gehabt und nur eine Zufriedenheit mit mir, wenn ich etwas hätte ändern können. Und das hätte bedurft Allianzen zwischen unterschiedlichen Ressorts. Also gerade bei den Themen, die mich umtreiben, bei der Frage der Arbeitsmarktpolitik, bei der Frage der Bildungs- und Sozialpolitik, hätte es Querschnittsressorts gebraucht. Also wirklich einen engen Schulterschluss, wenn ich Bildung gemacht hätte mit Arbeit und Soziales, mit Familie, weil ich mir das nur integriert vorstellen kann.
Und da hat das Gesamtpersonaltableau nicht gestimmt?
Ja, das kann man ja im Vorfeld ja so nicht wissen, aber ich hatte immer den Eindruck in den spezifischen Situationen, dass es da niemanden gibt, mit dem oder ich durchrocken kann oder der oder die ein Interesse dran gehabt hätte.
Gut, also das politische Amt haben Sie jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Sie haben jetzt die Hintergründe erklärt für vorangegangene Entscheidungen. Und wir müssen zur Musik kommen. Sie haben nicht autobiografisch, sondern programmatisch ausgewählt.
Ja.
Und der erste Song von den Beatles, der gehört auch in diese Kategorie.
Ja, der erste Song von den Beatles gehört in die Kategorie. Ich arbeite über Obdachlosigkeit. Ich arbeite über die Vereinsamung der Menschen. Wenn es irgendein Lied gibt, welches für mich für die Vereinsamung der Menschen spricht, dann ist es Eleanor Rigby, wie sie diese Reiskörner da aufsammelt, die gestreut werden, oder der Pfarrer, der nachts seine Socken strickt. Also ich finde, dass also von den Texten her und auch von der dann Umsetzung in die Melodie das Lied der Einsamkeit und das Lied, was mich am meisten immer dazu bringt, mir zu überlegen, was kann man denn tun für Orte der Begegnung, ohne dass man gleich ein Einsamkeitsministerium aufbaut, wie das in Großbritannien getan wird.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people.
Frau Almdinger, all these lonely people, die begegnen Ihnen weniger in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg auf der Straße als in Ihrer aktuellen Arbeit, haben Sie gerade gesagt. Wollen Sie dem noch was hinzufügen? Sie haben jetzt, während die Musik lief, noch ein bisschen erzählt.
Naja, es ist ja erstmal die Frage, ich komme aus einem Elternhaus, welches von Architekten geprägt war und habe mich auch lange mit dem Gedanken getragen, das zu studieren, habe auch noch meine Diplomarbeit dazu geschrieben über die neue Heimat und die Neckarstadt Ost, damals in Mannheim. Und ja.
Woran ist das gescheitert? Warum ist aus Ihnen keine Architektin geworden?
Weil ich irgendwie zu wenig Englisch könnte. Das ist jetzt eine mir etwas unangenehme Frage. Ich habe nämlich Urban mit Rural verwechselt. Also ich bin ja dann nach Amerika nach meinem Studium gegangen und wollte hauptsächlich Statistik machen und Ökonomie und mich dann mit dieser Stadtforschung da weiter beschäftigen, allerdings aus einer sozialen Perspektive heraus. Und keine Ahnung, wie es passiert ist. Keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe mich für Rural Sociology beworben und Statistics und habe das auch nie hinterfragt. Und es gibt diese wunderbaren Kataloge, wenn man in amerikanischen Universitäten studiert. Mittlerweile gibt es die auch für Deutschland, aber ich rede jetzt ja von dem Jahr 1985, wo es dann das in Amerika gibt. Und da kam Madison, Wisconsin raus. Und ich weiß noch, welchen Luftsprung ich machte, dass ich dann ein Stipendium bekam. Und wie sagenhaft irritiert ich war, als mir mein erstes Zimmer als Promovierende gezeigt wurde, mitten auf dem Campus. Und dann diese weite Autofahrt zu meinem zweiten Doktorvater, raus durch Kornfelder. Und ich dann bei einem Kuhstall landete.
Sie haben das nicht verstanden, bis Sie da waren?
Ja.
Sie haben nicht gewusst, dass Wisconsin eher so ein bisschen ländlich geprägt ist.
Doch, das wusste ich, aber puh. Was weiß man über amerikanische Universitäten? Ich dachte, die sind in diesen beiden. Wie gesagt, also es ist nicht mein Lieblingsthema. Ich war da naiv. Ich glaube bis heute, dass ich nur deshalb genommen wurde in diesem hochkompetitiven Auswahlsystem, weil ich diese etwas merkwürdige Verbindung hatte zwischen Farmwirtschaft, als deutsche Frau zwischen Farmwirtschaft und Statistik. Ich konnte das dann Gott sei Dank drehen, aber dann bin ich tatsächlich in den USA und aufgrund dessen, dass ich in Madison war, in diese ganzen experimentellen Designs von einer guten Arbeitsmarktforschung gerückt, wo man ja unterschiedliche Teile von Madison aufgeteilt hat und sie mit unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten dann. Und das war dann meine Zukunft.
Jetzt sind wir eben so im Schnelldurchlauf durch Ihre Biografie geprescht. Sie sind in Mannheim geboren?
Ja.
1956?
Ja.
Und Ihr Vater war Architekt, darüber haben wir gesprochen. Ihre Mutter war zu Hause.
Meine Mutter, die war immer viel besser als mein Vater.
Also ist in was?
In allem.
In allem.
Ja, die haben beide, ich komme ja aus einem, man würde wahrscheinlich sagen, so einem Bildungsbürgertum. Beide haben Abi gemacht, mitten im Krieg, kann man sagen, in Klagenfurt, da draußen irgendwo. Und ich wurde tatsächlich groß mit den Geschichten meiner Mutter, die also sagte, also weißt du, dein Vater kann eigentlich relativ wenig. Der kann halt gut aufstehen und gut reden und sieht blendend aus. Und so sah er auch aus. Aber er hat diesen Lehrern einfach irgendwelche lateinischen und griechischen Übersetzungen dabei gebracht, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Während sie das natürlich alles kannte und wusste. Und sie die Klügere von beiden war, auf alle Fälle war. Aber mein Vater dann Karriere machte, ohne Frage. Sie hat das erste Kind, mich nämlich, bekommen, kurz vor Abschluss ihrer VWL-Studien und hat tatsächlich diese Studien dann abgebrochen. Dann kam 4 Jahre später meine Schwester auf die Welt, 10 Jahre später kam mein Bruder auf die Welt. Das heißt, sie hatte eine sehr, sehr lange Phase, in der sie nicht erwerbstätig war, von dem Gehalt, von dem nicht schlechten Gehalt meines Vaters lebte, bis mein Vater dann vollkommen überraschend starb und sie dastand. Und ich,
sehr jung auch, ne?
Sehr jung.
Und mit 48 ist es richtig?
Ja, und ich dann etwas mitbekam. Ich musste dann wieder nach Hause irgendwie ziehen, weil ja mein Bruder noch so klein war. Und meine Mutter dann diese Studien wieder aufnahm. Und also ich nie vergessen werde, wie sie damals, als dann auch in den 40er seiend, aber auch subjektiv noch 20 Jahre Erwerbsarbeit vor sich habend, ja, irgendwo so was ganz Merkwürdiges war in diesen Kommilitonen. Die einzige mittelalte Frau und stigmatisiert, nicht eingebunden, ganz anders, als wie sie es erlebt hat, als sie ihr erstes Studium oder Schulzeit, wo sie immer, glaube ich, eine sehr, sehr beliebte Schülerin und Freundin von vielen war.
Und Ihre Mutter hatte auch so ein bisschen soziale Ader, oder?
Meine Mutter
hatte... Sie haben mal erzählt, dass sie immer so... auch Obdachlose nach Hause gebracht.
Meine Mutter hatte
und so
Prostituierte nach Hause gebracht und Obdachlose nach Hause gebracht und Albanier nach Hause gebracht. Und,
den sie da Kost und Logis angeboten
wir
hat?
Hatten,
oder?
Wir hatten das vielen Kindern los? Manchmal nicht so ganz leicht, muss ich sagen. Es kommt wahrscheinlich von ihrem Elternhaus, also meine Großeltern, die hatten lange in Kellern Juden versteckt und waren dafür bekannt, dass sie auch so ein offenes Haus da hatten. Das war ein Bruch zu meinem Vater ein bisschen. Als Tochter fand ich dieses mit diesem flamboyanten Vater und dieser eher dann ja bodenständigen und das Haus öffnenden Mutter, das fand ich vielleicht damals weniger als im Rückblick großartig.
Stimmt es, dass Ihr Vater auch für Gaddafi gebaut hat mal?
Ja, ja. Der hat ja dann viel in Libyen gebaut. Der hat ganze Stadtentwicklungsprojekte gebaut, was seinem Verhältnis zu seiner ältesten Tochter nicht so gut getan hat.
Haben Sie darüber zu Hause gesprochen oder war das Tabu?
Ja. Nee. Wir haben da viel drüber gesprochen, aber man muss sich vorstellen, ich meine, er ist ja sehr, sehr jung gestorben. Also ich war ja da 16, 17, 18 und ja.
Mhm. Verstehe. Jetzt haben Sie eben schon erzählt, wie Sie in Wisconsin gelandet sind. Das war eigentlich ziemlich witzig. Dann nach Wisconsin kam aber was ich jetzt als etwas spektakulärer ansehen würde, nämlich ein PhD-Programm in Harvard, zu dem Sie zugelassen worden sind. Und dann fingen Sie da an und hätten eigentlich richtig durchstarten können.
Was Sie jetzt wahrscheinlich ansprechen, ist in der Tat, dass ich schon in Madison dann aber vermehrt in Harvard irgendwie Rückenschmerzen bekam, und zwar gewaltige, was ich zunächst mal auch nicht so ernst genommen habe, weil mein Vater 2,5 Meter groß war und meine Jugend sich so gestaltete, dass ich ihn immer zum Chiropraktiker fahren durfte und dann einen schrecklichen Schrei hörte und dann war alles wieder gut, weil er sich die Wirbel ausgerenkt hat und von daher dachte ich, naja, ich bin ja auch groß, das hat sich jetzt irgendwie vererbt. Und eigentlich die Ärzte mich dann auch immer darin bestärkt haben, dass das also ein reines Problem des Sitzens ist oder am Anfang, naja, so man ist ja nicht das amerikanische Studium gewöhnt und vermag ja nicht hart zu arbeiten oder was da alles kam. Im Übrigen auch an dem Harvard Medical Center, welches ja weltberühmt ist, man mich konventionell behandelt hat. Und konventionell hieß damals durchaus auch, dass man mir dann so Ringe an die Decke schraubte, wo ich dann pro Tag mindestens 6 Stunden aushängen musste, also mit meinen Beinen oben und mit dem Kopf nach unten, sodass ich heute
noch... Hat man da nicht das ganze Blut die ganze Zeit im Kopf? Also ist das nicht wahnsinnig
ungesund? Aber die Schulter aus... Ich habe so gelernt und ich habe jetzt noch Professoren, die mich so kennengelernt haben.
Also wie, im Seminarraum hingen Sie dann?
Nein, Kopfüber, natürlich nicht im Seminarraum, aber zu Hause. Und es ist ja... Also man muss sich so ein amerikanisches Studentenleben anders vorstellen, als es Deutsches, weil die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden wesentlich dichter ist. Es gibt also Besuche und es ist nicht so, dass man da separate Welten hat und sich da nur während eines Seminars trifft. Insofern habe ich wirklich viele hängend das erste Mal kennenlernen dürfen und es ist bis heute ein Gag, wenn man mich an diese Zeit erinnert. Weniger lustig war, als ich dann nach Hause kam im Sommer und meine Mutter mich kaum wiedererkannte, weil ich völlig verkrümmt lief und mich dann in Heidelberg sofort in der Klinik absetzte und ich schon an den entsetzten Blicken der Ärzte sofort erkannte, dass es irgendwas ganz Schreckliches ist und dann tatsächlich Knochenkrebs diagnostiziert wurde. Das hatte ich auch für 2 Wochen oder für 3, bis dann der ägyptische Oberarzt zurückkam und mir sagte, ja, also würde ihm leid tun, die Ärzte hätten sich getäuscht. Das würde alles in diesen MRTs und Röntgendingern ziemlich ähnlich aussehen. Aber in Wirklichkeit ist das eine sekundäre Tuberkulose, also in diesem Fall eine Knochentuberkulose.
Und was dann heilbar ist im Gegensatz
zu diesem, ich war dann auf einmal wieder unter den Lebenden und führte ein Luxusleben in Härte. Anders kann ich das nicht bezeichnen, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon so lange auf dieser, also vielleicht sagen Sie jetzt gar nicht, was sind schon 2, 3 Wochen, das weiß ich, ist nicht lange, aber es ist gefühlt in so einer Situation lange und es ist lange in einer Umgebung, die eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Und dadurch, dass ich auf dieser Onkologie eben war mit vielen, die auch viel jünger waren als ich, hatten mich dann viele Eltern doch gebeten, auf dieser Station zu bleiben. Und ich bin lange auf dieser Station geblieben und habe viele Szenen des Todes miterlebt. Das war eine auf der einen Seite Zeit, wo ich gemerkt habe, dass die Ärzte immer gerne zu mir kamen, weil ich ja so ein Hoffnungsschimmer war oder sozusagen die Gesunde unter Todkranken oder die Heilbare unter Kranken. Auf der anderen Seite Elend in einer Dichte um mich herum erfahren habe, die mir sehr zu schaffen machte. Bis ich dann zu Professor Buri kam. Weil das ging ja dann eine Weile. Die haben das erst konservativ behandelt und haben mir diese Antituberkulostatika da gegeben, bis auch ich dann einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich dachte, also viel länger halte ich dieses Krankenhausambiente nicht aus. Das war ja dann immerhin ein halbes Jahr. Das war richtig lange. Und dann habe ich mich für eine Operation entschlossen und das machte nur dieser wunderbare Schweizer Professor Buri, der also dann zu mir sagte, die ich ja gar nicht mehr laufen konnte, weil ich ja ein halbes Jahr in so einem Gipsbett gelegen war. Mädchen, jetzt mal aufstehen, stell dich nicht so an, was soll denn das? Und dann ging das zack, zack und alles war wieder gut.
Der hat es alles wieder gerichtet.
Na super hat er es gemacht, ganz
sehr
toll.
Gut. Ja. Aha. Wir müssen noch eine Musik hören, weil die Nachrichten rücken uns jetzt hier langsam auf die Pelle. Sie haben noch einen Titel von Fanny Hensel mitgebracht, die ja sehr wenig publiziert hat zu ihren Lebzeiten, weil das bekanntermaßen nicht gewollt war von ihrem Vater und von ihrem Bruder.
Und ich finde, es heißt ja auch im Titel, dass es ein Lied ist. Es ist ein Lied ohne Lied. Die Musik ist das Lied und es ist eine Musik, die ich sehr, sehr gerne höre und die mich auch immer darauf aufmerksam macht, wie viele geniale Frauen es in der Geschichte gab, ohne dass man über deren Genialität zu Lebzeiten und bei den meisten auch posthum gar nichts wusste.
Willkommen zurück bei den Zwischentönen. Zu Gast ist weiterhin die Soziologin Jutta Almendinger, die eine programmatische Musikauswahl getroffen hat für diese Sendung. Und da gehört auch ein Titel aus dem Hollywooder Liederbuch von Hans Eisler dazu. Im Exil in Santa Monica entstanden, zu einem Text von Bert Brecht, hören wir jetzt seine liebevolle Hommage an den kleinen Radioapparat.
Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten in der Früh, von ihren Siegen und von meiner Mühe. Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein.
Ja, der Radioapparat als Brücke zur Welt vor allem Dinge. Haben Sie den Titel mitgebracht, weil er Sie an Santa Monica erinnert, wo Sie selber letztes Jahr geweilt haben?
Ja, oder? Natürlich. Ich meine, wenn man dann da in diesen Gegenden, wo man ein Haus nach dem anderen, also das war ja nicht nur die Familie Mann, sondern es war die Familie Brecht, die da Zeit verbrachte. Es war Feuchtwanger. Also das ist schon etwas, was einem nahe geht und also das war der Grund, warum ich diese ja vollkommen unerwartete Einladung nach Los Angeles und dieses sehr großartige Leben in einer anderen Zeit.
Als Fellow des Thomas Mann Hauses müssen wir nochmal nachtragen.
Ja.
Als erster Fellow des neu eröffneten Thomas Mann Hauses.
Eine super Entscheidung der Bundesregierung.
Dieses Haus zurückzukaufen.
Ja.
Vor den Nachrichten haben wir über Ihren PhD in Harvard gesprochen und über den krassen Einschnitt, den Ihnen diese Krankheit gebracht hat.
Rückwirkend war es ja gar nicht krass.
Naja, wenn man mit, was waren Sie, 30 vielleicht?
Ja.
Erfährt, dass man Knochenkrebs im letzten Stadium hat, stelle ich mir das schon krass vor.
Ja, es war, ja, aber es war jetzt sozusagen glücklicherweise jetzt nicht lebensentscheidend. Also ich glaube, es hat mein Leben geprägt, es prägt immer noch mein Leben, überhaupt gar keine Frage. Ich gehe im Vergleich zu Personen, engsten Freunden, Familie, ganz anders sozusagen mit der Endlichkeit des Lebens um. Also ich lebe wesentlich stärker im Hier und Jetzt als meine Geschwister beispielsweise, die so von einem immerwährenden Leben in einer gewissen Weise. Das tue ich überhaupt gar nicht. Ich gehe immer noch aus dem Haus und denke, am Ende kommst du nicht wieder zurück. Also das hat sich schon eingeprägt, wenn man
mal so... Und
das
hält sich bis heute.
Ja. Das hält sich bis heute. Wenn Sie einmal das Erlebnis hatten, Sie landen und schwuppdiwupp sind Sie im Krankenhaus und kommen da erstmal fast ein Jahr lang nicht mehr raus. Das hält sich aber beruflich, hatte das keine einschneidenden und ich könnte Ihnen jetzt einen Rat machen, einen Handstand und so etwas. Ich habe ja gar keine...
Ich wäre natürlich interessant.
Beeinträchtigungen dadurch, nein, nein. Das war gut. Die Frage ist, ob die Entscheidung gut war, nicht in Amerika zu bleiben. Ich bin eigentlich ein mutiger Mensch, damals war ich das nicht, weil ich irgendwie dachte, ohne eine Habilitation zu haben, komme ich nie wieder nach Deutschland zurück. Und muss immer in Amerika bleiben. Deshalb erschien mir der Weg irgendwie sicherer, zuerst mal nach Deutschland zurückzugehen und dann meine Habil zu schreiben. Das brauchte ich dann gar nicht. Also gut, aber man ist ja kein doppeltes Lottchen. Was weiß ich, für was alles gut war.
Aber die Frage stellen Sie sich heute schon.
Ja, man fragt sich das. Man fragt sich das ja. Also man vergleicht sich ja mit Kommilitonen, die gleichzeitig diese Promotion abgeschlossen haben und was aus denen geworden ist. Und es gab da also in meinen ersten Jahren, ich hatte ja dann 92 meine erste Professur in München, war das auf der einen Seite toll, da neben Ulrich Beck und da in diesem Schwabing, aber auf der anderen Seite habe ich die anderen schon auch beneidet, dass sie viel mehr Zeit dann auch noch hatten zum Schreiben und sich viel mehr rauskaufen konnten. Also ein freieres Leben hatten, so mein Eindruck, und auch ein Leben hatten, welches ein viel stärker vernetztes Leben war mit den anderen Professoren und auch mit den Studierenden, das sagte ich schon. Also damals war ich mir wirklich nicht so richtig sicher, ob das so besonders gescheit war, was ich da gemacht habe. Mittlerweile bin ich froh, dass ich in Deutschland bin. Ich wollte im Moment nicht mehr in Amerika leben. Und insofern ist das immer so eine nette, naja.
Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn? Was ich eigentlich gar nicht an mir habe. Aber das, also ich glaube, mehr als jetzt diese Krankheit war diese Entscheidung, trotz guter Jobangebote nach Deutschland zurückzugehen, etwas, was ich persönlich als so eine, da konnte ich es auch entscheiden, bei der Krankheit konnte ich ja gar nichts entscheiden, was ich als eine Lebensentscheidung wahrgenommen habe. So.
Also die Lebensentscheidung war, nach Deutschland zu gehen. Und da haben Sie zuerst, glaube ich, am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin gearbeitet.
Ja.
Das war, glaube ich, nicht so ganz super spannend.
Doch, das war, naja.
Die Lebensverlaufsstudien, Sie haben sich mal so ein bisschen despektierlich darüber geäußert.
Nein, ich finde die Lebens, nein. Also erstens lasse ich überhaupt gar nichts auf diese Lebensverlaufsstudie kommen. Das war eine super Idee. Ich bin ehrlicherweise nur davon ausgegangen, dass ich jetzt die Jungen da analysieren darf und hatte damals noch relativ wenig Interesse an Rentensystemen und diesen Fragen. Und als dann Karl-Ulrich Meyer, der damalige Direktor, mir sagte, dass es doch gut wäre, wenn ich die 1919 bis 21er auswerten würde, da war mir das, also das werde ich nie vergessen, eine ganz, ganz fremde Welt. Das war weit weg von dem, was ich tun wollte, aber das war wichtig. Also es war wichtig erstens, weil es mein großes Interesse an den Renten erweckt hat, weil ich meinen ersten Film darüber machte, das war großartig. Und zum Zweiten, weil ich irgendwie durchsetzen konnte durch ein nicht gespieltes, zumindest erstmal Entsetzen, merken, dass ich gleichermaßen eine Orchesterstudie machen darf. Zusammen mit Richard Hackman, den ich aus Harvard noch kannte, einem sehr berühmten Psychologen. Und das hat mir die Freiheit eröffnet, eine vergleichende Untersuchung zu machen. Damals natürlich noch in der DDR, in Westdeutschland, in Großbritannien und in den USA über die Frage, ob es überhaupt einen Dirigenten oder eine Dirigentin bedarf. Und über die Frage, was eigentlich so das Leben von Menschen in so einer Einheit eines Orchesters ausmacht. Das wollte ich nicht missen dieses Jahr. Das war cool.
Und Sie sind da mit dem alten Benz, glaube ich,
mit dem alten
durch
Benz
Ostdeutschland
des
geheizt.
Fahrers des Max-Planck-Instituts, des ehemaligen Fahrers. Ja, ich hatte ja da keine Hotels. Ich durfte dann da in diesem, das war so ein Prostituiertenauto ein bisschen. Dachten alle. Ich fand es ja gar nicht schlimm. Von meinem Elternhaus her hatten wir ja schon. Aber da konnte man drin schlafen. Und,
da konnte man tatsächlich drin schlafen?
Ja,
Sie haben da in diesem Auto auch noch
ich
geschlafen?
Ich habe da drin geschlafen. Ja, das war ja der große, man hatte ja da diesen Ehrgeiz in den heute 9 Bundesländern, das tatsächliche Erbe der Highbrow Cultures, also der ernsten Kultur, voranzutreiben, sodass man dort ja wesentlich mehr Orchester hatte als in Westdeutschland. Also in den
und wahrscheinlich noch mehr Frauen in Orchestern, oder?
Ja, aber die Rangfolge war in der Tat jene, die Männer gingen aus. Also man hat so viele Orchester gegründet, dass man sie nicht mehr mit Männern füllen konnte. Und das Erste, was man dann machte, war, dass man aus den kommunistischen Anrainerstaaten Männer aufgenommen hat. Und als die dann auch nicht reichten, nahm man Frauen auf. Und in manchen Orchestern waren das dann in der Tat bis zu 40% Frauen. Das gab es in Deutschland in keinem einzigen, auch nicht in Großbritannien und auch nicht in den USA. Und darüber konnte ich dann sehr schön forschen, ja.
Und da gab es, glaube ich, so 2 interessante Kipppunkte. Wenn überhaupt keine Frauen im Orchester sind, gehen alle gerne zur Arbeit. Und wenn ganz viele Frauen da sind,
ja,
auch, aber dazwischen.
Das war wirklich, das war mal so einer Nachtlaune geschuldet, dass ich mir die Frage stellte, ob Leute, die in einem Orchester arbeiten, welches nur aus Männern besteht, lieber zur Arbeit gehen oder ihre Musik als besser begutachtet haben und sozusagen den bleibenden Wert der Musik als höher. Also solche Fragen hatten wir da drin. Und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass wenn es also ganz homogene, das homogen heißt dann also nur Männer, weil homogen weiblich hatten wir nicht, dann gingen die Leute gerne zur Arbeit. Und wenn es dann eine Frau war oder 2 Frauen, dann gingen die auch noch gerne zur Arbeit und beurteilten auch die Musik gut. Und das machten Frauen und Männer in gleicher Weise und es gab überhaupt gar keine Geschlechterunterschiede. Und dann hatte man so in einem 100-Mann-Orchester 10 Frauen, also 10 Frauen auf 90 Männer. Und das war gar nichts mehr. Da waren dann diese Männer unglücklich, diese Frauen waren unglücklich. Man hat die Arbeit schlechter eingeschätzt, man hat den Kanon schlechter eingeschätzt. Also es ging quasi durch alle unsere Variablen, die wir damals erhoben haben, durch. Und dann stellte man fest, dann dachte ich, na jetzt gehe ich immer mit dieser Frauenzahl ein bisschen höher. Und dann landete man bei 30% und dann wurde alles wieder gut. Also das sind diese 2 Kipppunkte und hat ja dann viele Gespräche auch geführt und hat es dann auch mit vorliegender Literatur, die dann hauptsächlich amerikanische Literatur war, über die Gruppenzusammensetzung in amerikanischen Führungsriegen in Unternehmen zusammenbringen können von Rosabeth Moskender, die genau diese Schwellenwerte auch identifiziert hat. Also zunächst mal passen sich Frauen, wenn sie in der Minderheit sind, zunächst mal an, werden zu den besseren Männern. In der zweiten Stufe hat man mehr Frauen und es gibt Koalitionen der Frauen gegen die Koalition der Männer. Und ab einem bestimmten Punkt wird das Geschlecht sozusagen gar nicht mehr aktualisiert, sondern es ist etwas Normales und es kommt dann auf die individuelle Position wieder an. Ja. Daher auch das Ergebnis, dass ich jetzt zur Quotenfrau geworden bin.
Das stimmt.
Es hat alles lange Zyklen, ja. Mhm.
Gut, also das war jetzt die kurze Antwort auf Max-Planck-Institut in Berlin und dann München, hatten Sie schon erwähnt, war die nächste Station. Und interessant fand ich jetzt den Weg dahin.
Ich auch.
Sie könnten das jetzt erzählen und ganz vielen Leuten, die irgendwo zum Vorsingen müssen, die Angst nehmen, weil ja, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
Nein, keine Angst haben, keine Angst haben. Nein, ich hatte dann in der Tat mit dieser Generation sehr, sehr angefreundet, der 1920 geborenen Frauen, und dachte, es würde mal ganz gut tun, so einen kleinen, na, man kann schon sagen, cartoonartigen Film zu drehen. Das war damals auch hinterlegt, interessanterweise, von dieser prächtigen Musik, dieser Anna. Das hat mir großen Spaß gemacht. Hätte ich fast meine Wissenschaft aufgegeben. So großen Spaß hat mir das
Hätten
gemacht.
Hätten Sie eigentlich und getroffen, da, wir machen können.
Und noch. Ich saß da in diesem Studio und hatte ein saugutes Leben, muss ich sagen. Und dann kam jemand rein und sagte, ich so bitte sofort ans Telefon. Und es war München dran. Und ich hatte mich da eigentlich nur beworben, weil mein Doktorvater mit mir um 100 D-Mark gewettet hat, dass ich da in die engere Wahl komme. Und ich sage, da ist gerne, wette ich um 100 D-Mark. Ich bin nach Deutschland gekommen, um meine Habilitation zu machen. Ich bin nicht habilitiert, ich kann mich da gerne bewerben. Aber es ist dann ein Umstand passiert, dass das eine Doppelberufung war und man eigentlich einen quantitativ arbeitenden Menschen auf die eine Position und eine qualitativ arbeitende Person auf die andere setzen wollte. Dadurch bin ich rausgeflogen, weil ich quantitativ arbeite. Dann hat sich aber bei der einen Professur was verschoben. Ulrich Beck war der Auserwählte und man wollte neben Ulrich Beck dann so eine Number-Crunching-Person haben. Die,
so eine Bodenständige.
Eine Bodenständige, die also nicht in Starnberg auf die Kühe schaut und die Bücher schreibt, sondern naja, sich...
Jemand, der sich um die Studenten kümmert.
Ja, nein, also das, so hat man das natürlich jetzt erstmal gar nicht ausgedrückt, sondern die sozusagen mit harten Zahlen, so wie Sie es anmoderiert haben, zur Zahlstruktur pur macht. So Facts on the table und nicht sich ja, in anderen Sphären da aufhält. Und ich habe das gerne gemacht. Ich habe gerne mit Ulrich Beck gearbeitet, aber dieses kam wirklich von, also so, als ob ich jetzt hier säße mit Ihnen und es geht die Türe auf und ich werde zum Telefon gebeten und am nächsten Morgen müsste ich einen Vortrag halten.
Morgen?
Es war ehrlicherweise nicht 14, also ehrlicherweise viel später. Es war eine Nacht dazwischen und ich hatte eigentlich gar keinen richtigen Vortrag, bis auf diese Geschichte der Renten und dachte, naja, also jetzt wirst du da jetzt nicht kneifen. Natürlich wirst du jetzt dieses Vorstellungsgespräch da halten irgendwie und nun ja, wie man so ist in solchen Situationen, also damals jedenfalls, heute bin ich anders, aber damals war es klar, es muss dieser Rock sein, es muss diese Bluse sein. Ich schreibe diesen Vortrag noch so einigermaßen, wenn der dann am nächsten Morgen dann ausdruckt mit diesen langsamen Druckern, die man damals noch hatte. Wir reden von 1991, kann ich das ja noch bügeln. Alles war gut, das Taxi war bestellt, ich war schon immer ziemlich gut organisiert. Das Taxi klingelt, das war viel zu früh, das war noch nicht ausgedruckt, die Bluse war noch nicht gebügelt. Und was stellte man fest? Dass auf einmal diese Bluse den absoluten Abdruck meines Bügeleisens hatte. Also ein Loch. Und Almendinger,
groß, also.
Das war wie das Bügeleisen. Das war ein Loch, das war eine lange Bluse. Almendinger war unfähig, sich für eine andere Bluse zu entscheiden. Ich kann das nur sagen, wie es war, habe dann zu einer Gürtellösung gegriffen.
Und der Gürtel hat das dann verdeckt?
Ja, also wenn man, jetzt stehe ich ja nie richtig, wie man mir immer sagt, laufe ich ja lieber, als dass ich ordentlich stehe und gestikuliere auch eher, als dass ich steif bin. Aber gut, ich löste das Problem mit einem Gürtel, reiste dann nach München. Ich sitze in diesem Flieger, der Herr neben mir öffnet einen Joghurt, es macht Platsch. Diese gerade gebügelte, gelöcherte Bluse hatte jetzt auch noch Joghurtflecken. Die Stewardess rührend um mich besorgt, sagte, ich wasche das schnell aus. Man weiß, was es war, eine Seidenbluse. Ich schämte mich über alles, weil sie das dann hochhob und man dieses wunderbare Loch dieses Bügeleisens sah. Dann wurde das irgendwie trocken, aber ich durfte mich ja dann noch weniger bewegen. Also es war die Hölle und es war insofern gut, als dass ich null Nervosität hatte. Ich lehnte da so ein bisschen an. Das gab mir einen besseren Halt, als da jetzt am Mikrofon oder so etwas zu stehen.
Wie und an der alle Wand,
waren
was?
Ja so lässig so an die Wand gebeugt. Ich werde es nie vergessen. Das stand dann auch gleich in dieser Studentenzeitung, wie cool ich denn da aufgetreten war. Das war, sagen wir mal, bewegungsunsicher in dem wortwörtlichen Sinne. Und ich kam wieder nach Berlin zurück und der Anruf war da, dass man mir die Stelle angeboten hat. Das waren wirklich sehr, sehr gute 12 Jahre. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man da eigentlich ein ganz gutes Leben haben kann in München mit inspirierenden Kollegen, ja, mit inspirierenden Studenten hoffentlich auch.
Ja.
Und Sie haben aber nach diesen 12 Jahren dann ziemlich radikal umgeschwenkt.
Ja, ich habe gedacht, das geht so nicht weiter.
Warum?
Ja, weil ich mir zu prässig vorkam. Ich kam mir zu eingerichtet vor. Also es war alles zu hübsch. Also dieses Schwabing und diese Villa und ja, diese guten Kollegen und diese wunderbaren Studierenden, die alle auch noch so wunderbar aussahen. Und irgendwie dachte ich, dafür habe ich jetzt nicht Sozialwissenschaften studiert und ich bin zu weit weg vom Leben. Ich bin einfach zu weit weg. Ich kam mir vor, dass ich zu weit weg von dem normalen Leben kam und immer, wenn ich mich auf andere Stellen beworben habe, mir diese anderen Universitäten ja also ganz komisch vorkamen, im Gegensatz zu meinem München. Also das war, und dann dachte ich so, jetzt muss was ganz anderes her. Und dann habe ich mich entschlossen, mich zu bewerben bei der Bundesagentur, damals noch Bundesanstalt für Arbeit, habe diesen Job gekriegt und bin nach Nürnberg gegangen. Und da hatte ich wirklich mein vollständig anderes Leben.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Raus aus der Uni in so eine Art riesen verstaubte Behörde, so stelle ich mir das vor.
Großes Hochhaus gegenüber das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung mit Beamten, also ganz anders was ich hier von der Wissenschaft gewöhnt war, auch noch mit ganz anderen Methoden arbeitend, noch nie evaluiert worden. Also es war wirklich das absolute Gegenprogramm. Die erste Frau zusammen mit Herrn Gerster angefangen, dann Herr Weise an meiner Seite. Also und der Selbstverwaltung und dem Minister, den ich als, ich hatte ja dann auf einmal auch wieder so viele Bosse, was ich ja in München gar nicht hatte und ja, ich habe das geliebt, also insbesondere die Selbstverwaltung habe ich geliebt, dieses Aufeinanderprallen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der öffentlichen Hand. Meine Vorgänger haben das immer gehasst. Ich fand das super, sich da so richtig knallen und reiben zu können. Es hat mir großen Spaß gemacht, es hat mir auch dann großen Spaß gemacht, mit den Menschen da an dem Institut zu arbeiten. Ich bin sehr, sehr ungern aus Nürnberg weg, sehr ungern.
Ja, Sie haben es auch 4 Jahre oder so gemacht,
2003 bis 2007. Ich durfte ja nicht länger, weil die Universität München mich ja leider nur um diese Zeit beurlaubt hat. Es war sogar noch ein Jahr länger, als man es normalerweise macht. Dieses Jahr habe ich perverserweise Peter Hartz zu verdanken, weil dieses Institut sich dann von einem Institut, welches hauptsächlich auf Sozialversicherung ausgerichtet war, dann auch auf Bedarfssicherung ausstellte, also auch auf eine Armutsforschung. Und das war dann ein höherer politischer Wille, aufgrund dessen ich ein weiteres Jahr beurlaubt wurde.
Es war genau diese Zeit, der Hartz-Gesetz.
Ja, natürlich. Und so weiter. Das war genau
2005. Und, ja.
Ich hätte gerne beides gemeinsam gemacht. Ich hätte dann gerne München zusammen mit Nürnberg gemacht. Die Züge sind auch damals nur eine Stunde gefahren. Das fand man dann für eine Frau ein bisschen zu viel. Das hat mich geärgert und das ist der Grund, warum ich dann nach Berlin gekommen bin.
Auf jeden Fall haben Sie das dann trotz Bedauerns hinter sich gelassen.
Groß. Ja, da hätte man so richtig viel durch. Also das hat mich wirklich damals geärgert etwas. Also biografisch hat mich das geärgert, weil ich immer den Eindruck hatte, erstens konnte ich es mit Herrn Weise hervorragend und wenn man mit der Selbstverwaltung noch ein bisschen wärmer geworden wäre, hätte man tatsächlich auch so Experimentalstudien machen können, wie ich sie ja in Madison, Wisconsin erlebt habe. So weit kam es dann leider nicht, weil man zu schnell dann gehen musste und es war auch für so eine Institutskultur nicht lange genug. Da habe ich mir dann, zumindest habe ich mir geschworen, dass das nächste Institut, dass ich da wieder länger sein werde.
Und das nächste Institut, das war das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, wo Sie 2007 angefangen haben als Präsidentin mit aktuell, glaube ich, um die 400 Mitarbeitern.
Ja, ein bisschen mehr. Wir werden immer größer. Ja, ja.
Was machen Sie da besser als andere Chefs?
Weiß ich nicht.
Aber Sie haben schon bestimmte Strukturen eingeführt, die ein bisschen mehr Gleichberechtigung zum Beispiel ermöglichen, oder?
Naja, Also ich möchte mich jetzt da gar
Sie
nicht.
Sie wollen sich
ich,
nicht rühmen, ist das?
Nein,
das
nein, was heißt ich, vielleicht ist das auch etwas, was mir ein bisschen fehlt, jedenfalls zumindest, so eine Institutsleitung da fehlt. Es hat mich nie interessiert so richtig, ob man jetzt besser ist als das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung oder ob man jetzt mehr Presseclips hat oder mehr Twitter oder so.
Nee, mir geht es eher so um die Führungskultur eigentlich.
Ich denke schon, dass man, und das ist etwas, was ich aus Amerika mitgebracht habe. Also ich glaube, in einem deutschen Kontext ist das nochmal was anderes, als wenn man sozusagen meine Biografie kennt und wenn man weiß, woher ich gekommen bin. Ich bin 7 Jahre in den USA gewesen, wo selbstverständlich war, dass Frauen ihre Kinder mitbrachten an die Uni. Wo also diese Trennung zwischen Beruf und Familie so gar nicht war, wo man wusste, wie die einzelnen Professoren leben, wo das kein Geheimnis war, wo es selbstverständlich war. Ich meine, ich war in einer Promotionskohorte, obwohl mir mein Diplom gar nicht anerkannt wurde. Und nicht noch zweimal. Ich habe ja dann einen Master gemacht in Wisconsin und nochmal einen Master gemacht in Harvard. Und trotzdem war ich nicht die Älteste, weil viele schon Kinder hatten. Also ich kam aus einem Setting heraus, wo ich mit Personen studiert habe, die ganz unterschiedlich im Alter waren, die teilweise schon 2, eine hatte sogar schon 3 Kinder. Das waren mir alle Selbstverständlichkeiten. Und aus meiner Sicht habe ich Selbstverständlichkeiten implementiert. So, das ist vielleicht eine andere Sicht als Leute, die das von außen betrachten, die dann denken, ach, ist die jetzt da innovativ? In meiner Wahrnehmung war ich das nicht. In meiner Wahrnehmung war ich selbstverständlich. Und dass man schaut, dass man bei Mitarbeiterinnen und bei Mitarbeitern das so schneidet, dass sie eine Familie haben können, aber das Ziel von der Professur nicht aufgeben müssen. Dass man es so
schneidet.
Wie
macht man das denn?
Na, dass man klar macht, dass ein halbes Jahr, 7, 8 Monate hier absolut überwindbar sind. Warum sollen, das sind längere Ferien, ich war so lange krank.
Wenn die Elternzeit nehmen zum Beispiel,
ja,
für 7, 8 Monate.
Ich war ein Jahr lang wo draußen, das hat mir auch keinen Rücken, das ist ein blöder Ausdruck. Es hat mir fast den Rücken gebrochen, aber nicht die Karriere, sagen wir mal so. Das war schon wichtig, das nahe zu bringen, dass man natürlich brennen muss für die Wissenschaft, dass die Wissenschaft auch nichts ist, welches relativ früh im Leben einem die Gewissheit gibt, dass man auch tatsächlich die entsprechende Position bekommt, aber dass man, wenn man ein Set von Dingen beachtet, doch eine Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen kann. So, es war für mich klar, dass auch Männer Erziehungsarbeit machen und es hat mich von daher gefreut, dass ich dann irgendwie manchmal bei einem Vorstellungsgespräch hörte, ja, man darf ja am WZB nur anfangen, wenn man als Mann tatsächlich Elternzeit nimmt.
Dachte mindestens ich, 6
ja.
Monate.
Ja,
das Gerücht ist zu mir auch vorgedrungen.
Fand ich super, habe ich so nie vorgegeben. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile so eine Kultur im Hause, die mich sehr freut. Wir haben das ein bisschen dahingehend geändert, dass wir nicht nur diese großen Abteilungen haben, sondern jetzt sehr viele auch so intermediäre Gruppen, die von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geleitet werden. Ich glaube, das größte Asset ist das, wir ganz, ganz tolle junge Leute haben, aber auch ganz, ganz tolle Direktorinnen und Direktoren. Ich gehe da einfach immer noch jeden Morgen gerne hin. Und natürlich auch mit meinen Mitarbeitern. Das ist toll und ich habe den Eindruck, man steht nicht still, sondern man kann immer neue Welten erkunden.
Mhm. Zu fortschrittlich darf man offensichtlich auch nicht werden. Sie hatten mal kostenlose Pilates-Stunden für alle Mitarbeiter eingeführt und das wurde Ihnen dann von höchster Stelle wieder gestrichen.
Ja, das war jetzt aber auch nicht so richtig. Das war ja auch gar nicht meine Idee so. Das war ja die Idee von Lord Dahrendorf, weil ich am Anfang da schon Schwierigkeiten hatte am WZB, weil die einzelnen Gruppen eine enorm hohe Kohäsion innerhalb der Gruppen hatten. Aber relativ wenig Kontakt miteinander. Das hat sich durchaus auch historisch erklärt, weil das Wissenschaftszentrum an unterschiedlichen Orten in Berlin verstreut war und ja erst nach einigen Jahren zusammen unter einem Dach dann angesiedelt wurde. Und Dahrendorf sagte, das lösen wir jetzt ganz einfach. Lord Dahrendorf, muss man sagen, kam, um mir zu helfen, irgendwie mich da zurechtzufinden. Das war ja eine Institution, auf die ich mich nicht beworben habe und wo auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht mich rausgesucht haben. Also das war irgendwie so die Invisible Hand, die da zwei Leute oder eine Institution und eine Person zusammenführte.
Moment, das war jetzt ein bisschen geheimnisvoll. Also Sie waren nicht ausgewählt, aber bekam es dann doch, oder wie?
Ja, bei Leitungspositionen führt man ja oft keine partizipativen Prozesse durch. Ich bin mal gespannt, wie das bei meiner Nachfolge werden wird, aber ich habe mich nicht beworben. Ich bekam einen Anruf, ob ich ein Interesse gegebenenfalls hätte und wurde dann nicht am Wissenschaftszentrum, sondern draußen im Wissenschaftskolleg angehört. Danach wurde mir dann absurderweise, also das war ein bisschen zu viel auf einmal, die gleiche Rückmeldung gegeben, dass das zwar alles sehr beeindruckend war, was ich mir da überlegt habe, aber dass man jetzt nicht wüsste, ob ich mich in dieser Männerwelt als Frau
Sie sich da durchsetzen können.
Durchsetzen könnte und dass man deshalb mich gar nicht ausgewählt hätte, sondern auf Platz 2 positioniert hätte. Es war ein bisschen zu viel, also weil ja in München mir wirklich gerade, es war 1,5 Monate zuvor, das Gleiche gesagt wurde. Das war schon, das hat sich heute hoffentlich ein bisschen verändert, aber das ist in meiner Generation dann doch noch auch mal was gewesen, was man in die Augen gesagt bekam. Vielleicht ist das auch.
Heute kriegt man es nicht mehr direkt.
Vielleicht ist es auch, vielleicht sollte ich es gar nicht als Fortschritt sagen. Heute bekommt man es nicht, würde man so etwas niemals sagen. Niemals. Aber ich bekam das in diesen 2 Situationen direkt. Ich bekomme es oft gesagt, aber in diesen 2 Situationen sehr direkt gesagt.
Und Sie sind es dennoch geworden?
Ja, das habe ich der Frau von meinem damaligen Habilitationsvater zu verdanken. Karl Ulrich Meyer, mein ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut, war jener, der, glaube ich, auch sehr gerne ins WZB gekommen wäre, der wahrscheinlich auch einen super Job gemacht hätte. Aber die Familie war gerade ein halbes Jahr zuvor nach Yale übergesiedelt und seine Frau meinte, dass sie jetzt also bestimmt keinen zweiten Umzug zurückmacht. Und dann bin ich
nachgerückt. Dann hat er verzichtet.
Und dann hat mir Lord Dahrendorf, um zu dieser Geschichte, sie hat mich gedacht, das ist jetzt wirklich alles etwas verzweigt. Normalerweise bin ich jetzt ja nicht so episch. Aber jetzt komme ich zu diesem Pilates. Also, Lord Dahrendorf sagte zu mir, es ist ganz einfach, diese Gruppen zusammenzubringen. Sie stellen sich jetzt vor diese Cafeteria mit einem Loskorb und in diesen Korb, dann finden sich Zahlen und diese Zahlen sagen dann den Menschen, an welche Tische sie sich zum Mittagessen zu setzen haben. Und damit ist dann automatisch eine Verbindung der unterschiedlichen Abteilungen gegeben, weil man ja zufällig einen Tisch zieht. Das hat mir total eingeleuchtet, nur die Vorstellung, mich da wie so eine Marktfrau mit so einem Korb mit Losen drin vor diese Cafeteria zu stellen, das war für mich leider, dazu hatte ich nicht das Rückgrat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte dann das Glück, den alten Klaus Jacobs zu kennen, noch von meinen Bundesagentur für Arbeitszeiten und ihn zu bitten, ob er mich denn da irgendwie unterstützen könnte. Und das hat er getan mit einer privaten Spende, für die ich dann, und das war das funktionale Äquivalent zu den Losen, ganz tolle Pilates-Lehrerinnen und Lehrer anstellte, weil ich mir dachte, es muss etwas sein, was nicht schweißtreibend ist, was man mittags machen kann in einer Stunde, was für ziemlich alle Altersstufen offen ist. Und es haben sich zu meiner Freude ganz viele Leute beworben und ich konnte das dann wunderbar zusammenmischen und dann hatte man in den 6 größten Büros des WZB dann auf einmal diese Yoga-Pilates-Matten. Ich konnte dann mein Büro nicht immer mehr, weil mein Büro ist groß und es fanden diese Pilates-Kurse statt und da hatte man dann den wissenschaftsunterstützenden Bereich und den Wissenschaft und unterschiedliche Bereiche. Ich weiß nicht, ob das kausal dazu beigetragen hat, dass wir jetzt in der Tat viel verschränkter arbeiten, aber es war ein großer Spaß, solange bis der Bundesrechnungshof kam und in diesem Abschlussgespräch, also das für mich, was ich war, der Bundesrechnungshof war ich absolut gewöhnt, wenn man einmal bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet hat, weiß man, was Bundesrechnungshöfe machen. Aber er hatte nur ein einziges Monitor und das war in der Tat, dass ich gegen ein sogenanntes Besserstellungsgebot gebrochen habe, nämlich diese kostenlosen Privates-Kurse. Mit dem Argument, wenn man am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung arbeitet, kann man ja diese kostenlose Einrichtung nicht nehmen. Aber am WZB, das ist also ein Wettbewerbsverhalten, welches nicht geht. Und naja.
Schade eigentlich.
Na, das ist ja dann, irgendwann war das Geld von Jakobs aus und es ist dann noch eine ganze Zeit lang auf rein privater Ebene weitergelaufen. Mittlerweile haben wir es nicht mehr, weil ich habe mir gerade neulich überlegt, ob man es wieder einrichten sollte.
Wir müssen mit dem Soziologinnen-Soundtrack noch ein bisschen weitermachen, Frau Almdinger. Otis Redding ist auch so ein richtiger Klassiker, Soziologie-Klassiker, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich meine, es geht darum, dass eigentlich das, was man in den Sozialwissenschaften immer sagt, dass Mobilität hilft, da doch sehr in Frage gestellt wird. Also selbst wenn man mobil ist, Länder wechselt, Jobs wechselt, man dennoch in Arbeitslosigkeit verharren kann. Und es ist natürlich auch insofern ein tragisches Lied, als dass ja derjenige, der es komponiert hat und auch gesungen hat, ja dann in sehr, sehr frühem Alter tödlich verunglückt ist. Und wo? Und jetzt ist es doch biografisch in Wisconsin.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Also wiederum ein Titel, der posthum veröffentlicht wurde und dann sofort zum Nummer 1 Hit avancierte. Gewünscht hat sich den Titel die Soziologin Jutta Almdinger. Sie ist zu Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich würde gerne ein bisschen über die großen Studien sprechen, Frau Almdinger. Da gibt es eine, die auch noch kräftig in die Gegenwart hineinwirkt, die sogenannte Vermächtnisstudie. Durchgeführt vom WZB gemeinsam mit der Zeit und dem INFAS-Institut für angewandte Sozialwissenschaft. Warum liegt Ihnen diese eine neben den vielen anderen, die Sie gemacht haben, so am Herzen?
Diese Studie resultierte ein bisschen, ich war ja eine lange Zeit Frau Brigitte, weil ich mir...
Wegen der Brigitte-Studie.
Ja, das war gerade in dieser Kombination mit dem Wissenschaftszentrum damals schon ein mutiger Akt, sich mit so einer Frauenzeitschrift da zusammenzutun. Das war damals eine große Studie über viele Jahre Frauen auf dem Sprung und dadurch kannte ich Andreas Lebert. Und als Andreas Lebert dann von der Brigitte zu der Zeit wechselte und Chefredakteur wurde von Zeitwissen, wir uns überlegt, was können wir denn da Neues rocken? Und dann kam diese Idee auf, mal zusammen mit INFAS diese ganze Einstellungsforschung anders anzugehen und nicht nur zu fragen, wie nehmen Sie denn Ihr Leben wahr, was sind Ihre Erwartungen, was sind Ihre Hoffnungen, sondern auch so ein bisschen nach dem Werte oder nach dem normativen Rahmen zu fragen, dahingehend, dass man sagt, was würden Sie eigentlich der nächsten Generation empfehlen? Ja, was würden Sie denen mitgeben, so wie dieses Insel? Sie fahren auf eine Insel, haben einen Koffer. Welche Bücher würden Sie mitnehmen? So ein bisschen, ja. Also, was davon würden Sie der nächsten Generation empfehlen? Was sollte die nächste Generation sein lassen? Was soll in den Rucksack? Was soll raus aus dem Rucksack? Und wenn man diese zwei Antworten miteinander vergleicht, kann man natürlich sehr schön indirekt erheben, mit was die Leute zufrieden sind, was sie selbst machen, das geben sie auch weiter, und mit was sie nicht so richtig zufrieden sind, wo sie nämlich dann von den nächsten Generationen Modifikationen doch erwarten. Und das als solches ist immer noch sehr, sehr aufschlussreich. Warum diese Studie sich jetzt so lange hinzieht, hat einen einfachen Grund, nämlich die dritte Frage, die damals hieß und immer noch heißt, als harten Bruch. Und was denken Sie denn jetzt, wie es sich tatsächlich in der Zukunft entwickeln wird? Also, wie ist es heute? Wie sollte es sein? Und wie wird es sich denn dann in der Zukunft entwickeln? Und dann bekamen wir Antworten auf diese Frage, die ich, also ich schrieb ja dann dieses Buch darüber, wo ich echt krummelte, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich sie eigentlich zu interpretieren hatte. Es gab aus vielen Gründen, aber auch deshalb dann eine zweite Studie, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, eine Paneluntersuchung. Also die Personen wurden ein zweites Mal befragt, wo wir eine dritte Frage angehängt haben, nämlich, das sind Ihre Einstellungen. Und was denken Sie denn, wie die Einstellungen der anderen Menschen in Deutschland sind? Und diese Hypothese, die ich hatte, wurde weitgehend sozusagen, konnte untermauert werden, dass die Leute das Zukünftige eigentlich nur wenig abgemindert haben von ihren gegenwärtigen Sichtweisen. Das heißt, dass wir in nicht allen, aber doch in zentralen Bereichen einen großen Unterschied sehen zwischen dem Leben, was die Leute für sich in Anspruch nehmen und dem, was sie denken, dass andere wollen, wie andere leben wollen, welche Welt andere erleben wollen, was in einer gewissen Weise paradox ist. Und das möchte ich jetzt kurz ausführen, sonst versteht man das schlecht. Sie müssen sich vorstellen, wir fragen 3000 Leute, ob ihnen ein solidarisches Gesundheitssystem wichtig ist. Und 3000 Leute sagen extrem. Und wir fragen dann diese Leute, ist den anderen Leuten so ein solidarisches Gesundheitssystem auch wichtig? Und sie sagen, auch den anderen ist es extrem wichtig, maximale Punktzahl. Dann stellen wir eine Frage, ist es Ihnen persönlich sehr wichtig, auf Ihre Gesundheit zu achten? Extrem. Ist es den anderen wichtig, auf Ihre Gesundheit zu achten? Nein. Ein Unterschied von 60 Prozentpunkten, das ist Wahnsinn. Das heißt, hier hat man tatsächlich so etwas wie, ich nenne es, und so heißt auch das Buch, welches ich mit Jan Wetzel schreibe, hat man wirklich eine Vertrauensfrage. Und zwar hier eine präzise einzuordnende Vertrauensfrage diesbezüglich, ob die anderen eigentlich die Bedingungen des Vertrauens erfüllen oder der Solidarität. Kümmern sie sich tatsächlich um ihre Gesundheit? Essen die korrekt? Bewegen sie sich ausreichend? Und dass auch in diesem Gesundheitssektor jetzt plötzlich dieses Leistungsprinzip eingezogen ist, wie wir es im Erwerbsbereich haben, nur wenn er sich und wenn sie sich ordentlich sozusagen gesundheitlich verhält, ist sie der Solidarität würdig und verdient das Vertrauen der Solidargemeinschaft. Das ist jetzt eines von verschiedenen Beispielen, an denen wir jetzt diese ganze Vertrauensfrage aufrollen und für welches diese Studie, glaube ich, nicht besser konzipiert sein könnte.
Also aus dieser Studie resultiert unter anderem dieses neue Buch, das Sie gerade erwähnt haben, das im März kommenden Jahres erscheinen soll. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist es ja mit dem Vertrauen nicht so weit her. Wie kann man das denn, wenn einmal dieses Vertrauen verloren gegangen ist, wie kann man das denn wieder herstellen?
Wir können, glaube ich, nicht von dem Vertrauen reden. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen des Vertrauens. Eines ist dem Vertrauen immer zu eigen. Es bezieht sich auf Reziprozität. Also ich gebe Ihnen quasi Vertrauensschecks aus und gebe Vertrauen in der Hoffnung, dass ein bestimmtes Verhalten eintreten wird. Aber was wir dann genauer untersuchen, ist die Frage des Selbstvertrauens. Das ist sehr stark bildungsmäßig gebrochen, inwieweit man denkt, man könnte das Leben gestalten. Dann so ein partikulares Vertrauen in den Freundeskreis und dann dieses generalisierte Vertrauen, was die anderen Menschen, die man so genau gar nicht kennt, tut. Und in diesem Spannungsverhältnis dieser unterschiedlichen Vertrauensarten und Vertrauenswährungen bewegt sich dieses Buch, welches dann auch sehr schön zeigen kann, dass das Vertrauen insgesamt mitnichten verloren gegangen ist. Ich habe eben ein schönes Beispiel gesagt, das Vertrauen, das so etwas wie eine Solidargemeinschaft Bestand haben sollte, ist absolut da, aber es ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und da muss man sich fragen, wie kommt das zustande? Was kann man dagegen tun, wenn es eigentlich so einen Solidargedanken unterhöhlt und Zwietracht unter die Menschen bringt? Und von daher endet das Buch dann auch mit sehr konkreten Vorschlägen der auch politischen Intervention.
Mhm. Es gibt ja ein aktuell vorliegendes Buch, das Zeitenwende heißt, kurze Antworten auf große Fragen der Gegenwart. Ein bisschen bei Stephen Hawking, glaube ich, geklaut. Was ich sagen wollte, ist, dieses Vertrauensthema taucht dort auch schon auf in Form eines Aufsatzes. Und da sprechen Sie unter anderem davon, dass es eben an Begegnungsorten fehlt, dass man halt, um ein Vertrauen aufzubauen, erstmal im Kleinen Erfahrungen machen muss, die man dann ins Größere übertragen kann.
Ja.
Wie kann man diese Begegnungsräume schaffen?
Gehen Sie mal an die amerikanische Gedenkbibliothek. Da haben Sie den Islamforscher neben dem Obdachlosen, der schnarcht. Da haben Sie wirklich einen Ort der Begegnung für alle. Sie sehen jetzt zunehmend Kirchen, wo steht für alle offen, wo alle möglichen Dinge in diesen Kirchen stattfinden. Man kann solche Orte der Begegnung schaffen, man kann auch Architekturen der Begegnung schaffen. Also es ist die gebaute Umwelt, es ist aber auch natürlich der große Anspruch, die großen Einrichtungen, die Menschen zusammengebracht haben, wieder neu zu denken, wie, ja, Volksparteien oder Zivildienst und solche Dinge, Religion, die uns abhanden gekommen sind.
Ja, das ist im Moment vor allem Eigeninitiative von
ja,
Menschen,
leider,
dass sie irgendwie dann freiwilliges soziales Jahr machen oder
ja,
auch nicht machen.
Ich wäre ja für ein verpflichtendes soziales Jahr, finde das unglaublich wichtig, oder zumindest für ein verpflichtendes Schuljahr. Creativity, Activity, Service. Mein Sohn hat dadurch einen Zeitenwechsel erlebt, weil er sich einfach wirklich um jemanden kümmern musste und das den Blick auf die Welt verändert hat. Wir müssen so etwas anlegen, weil wir werden sonst so eine kleine Gesellschaft der Ichlinge, und kleine Gesellschaft der Ichlinge ist vollkommen richtig, die großen Herausforderungen überhaupt nicht auf die Reihe bekommen.
Sting, vor allem Dinge. Was fällt Ihnen zu Sting ein?
Sting ist für mich ein ganz großer Aktivist, der sich nicht scheut, sich selbst auch die Hände schmutzig zu machen. Das finde ich großartig. Mit Fragile zeigt er natürlich auch die Vergänglichkeit des Lebens und wie die Regentropfen und der Regen immer daran erinnern.
Your blood will flow. Pleasure steal our one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence. Born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are.
Ding war das mit dem Song Fragile auf Wunsch der Soziologin Jutta Almdinger, die zu Gast ist bei den Zwischentönen. Heute noch, muss man sagen, denn die Zeit rast dahin. Frau Almdinger, was sind für Sie die drei drängendsten Probleme unserer Zeit?
Das drängende Problem ist tatsächlich eine gemeinsame Sprache wiederzufinden, und zwar nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen der Politik und den Menschen, weil wir die Frage des Klimas beispielsweise und die Frage der sozialen Ungleichheit, die in der einen oder anderen Weise natürlich miteinander verknüpft sind und auch mit der einen Welt, die wir haben, das sind Ungleichheitsfragen, das sind Klimafragen, das sind Mobilitätsfragen weltweiter Art, die können wir nur zusammen lösen. Und da die Grundvoraussetzungen zu schaffen und die Menschen zu ermächtigen, auch im Kollektiv zu denken. Das ist, glaube ich, die übergeordnete Frage, die dann von mir aus in 3 oder in 100.000 Unterfragen verfällt.
Es gibt ja Ansätze, die Menschen zusammenzubringen, indem man zum Beispiel so ein Heimatministerium gründet, das Wir-Gefühl stärkt.
Ja, aber das ist ein falsches Wir-Gefühl. Ein Wir-Gefühl, wenn man die Leute fragt, was sie unter Wir-Gefühl verstehen, dann ist das das sogenannte kleine Wir.
Eine Wertegemeinschaft, würden dann einige sagen.
wir haben das ja untersucht, die Vermächtnisstudie hat die Leute wirklich ganz lange, das Wir-Gefühl ist für die Menschen das Allerwichtigste. Deshalb haben wir gefragt, was genau verstehen sie unter dem Wir? Und da kam das Wir ist die Familie, das Wir sind meine Freunde und das Wir sind die engen Bekannten. Das ist für die Menschen gut, es gibt eine Festigkeit für die Gesellschaft. Ist das ohne Brücken zwischen diesen kleinen Wirs der Teufel? Und zwar deswegen, weil sich diese kleinen Wirs immer stärker sozioökonomisch anpassen und angleichen. Insofern brauchen wir Brücken zwischen diesen Wirs. Und an diesen Brücken müssen wir arbeiten. Wir müssen die Wirs von mir aus gar nicht ablösen. Die Menschen, habe ich eben schon gesagt, entwickeln dadurch Sicherheit. Wir müssen schauen, dass wir es dann mit Umverteilungen nicht so krass auseinanderratschen lassen wie jetzt bei der Vermögensverteilung, wo viele Kinder nicht nur pränatal schon Abi gemacht haben, sondern auch schon Millionäre sind. Aber wir brauchen diese Brücken dazwischen, also die Orte der Begegnung unterschiedlicher Wirs.
Frau Almdinger, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für diesen Grundoptimismus, den Sie ja versprüht haben. Das neue Buch, das wir eben schon erwähnt haben, zum Thema Vertrauen, wird im März nächsten Jahres erscheinen. Und bei den Zwischentönen geht es nächste Woche weiter mit Michael Langer, der sich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel unterhalten wird.
Ach, mein Freund aus Bremen.
Ja, das passt gut, ne?
Ja.
Sie haben jetzt aber auch noch mal Gelegenheit, ein paar letzte Worte loszuwerden, wenn Sie mögen. Zum Beispiel könnten Sie noch was zur Musik sagen. Patti Smith sagt
noch. Ach, das ist ja nett, dass Sie
das bringen. Beste immer am Schluss, na klar.
Ja, das habe ich jetzt, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ist das doch noch ein autobiografischer Titel hier zum Schluss vielleicht?
Ach, ja, Patti Smith war ja gerade in Berlin. Patti Smith war in Berlin, diese eine Stunde im Boulez-Saal, dem besten Saal, den Berlin hat. Und diese Melange aus Rimbaud und persönlichen Anekdoten und diese ja faszinierende Frau, eine der ersten Frauen, die überhaupt in der ersten Reihe stand, das war für mich wirklich so ein mutmachendes Erlebnis. Anders kann ich das gar nicht sagen. Und der Boulez-Saal war ein Ort der Begegnung, ist er immer, aber in diesem Fall waren das die 14-Jährigen genauso wie die 94-Jährigen.
Also vorbildlich in diesem Sinne. Auf Wiederhören und einen schönen Sonntag. Wir übergeben jetzt hier an die Punk-Poetin Patti Smith.
Ich wünsche auch einen schönen Sonntag und danke.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His golden nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny. He pressed him against a locker. He drove it in. He drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees. Started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically. When suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.